Malmö in Schweden am letzten Samstag. Drinnen in der Malmö Arena, der größte Musikwettbewerb der Welt. Und draußen vor der großen Halle wütende Proteste dagegen, dass Israel beim ESC mitmacht. Mit unter den Israel-Hassern Klimaaktivistin Greta Thunberg. Trotz allem kommt Israel auf Platz 5. Punkte, Points und Points bekommt Israel vor allem von den Zuschauern, sage und schreibe 323. Die Fachjurys dagegen strafen Israel größtenteils mit Nichtbeachtung.
Bayern 2. Shalom.
Willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Freitagsfunkstätel. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha zu unserer Quadranz Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. In unserem Kalender haben wir heute den 9. Jahr des Jahres 5784. Das heißt, heute sind es 25 Tage, das sind 3 Wochen und 4 Tage des Omer. Oder auf gut Hebräisch. Hayom chamisha ve'isrim yom shehem shlosha shavuot ve'arba'a yamim le'omer. Wenn Sie sich jetzt fragen, Omer was, Omer wie, dann sage ich Ihnen, die 49 Tage zwischen unserem zurückliegenden Befreiungsfest Pessach und unserem kommenden Gesetzgebungsfest Shavuot zählen wir einzeln und ganz bewusst ab. Und diesen Brauch nennen wir das Omer-Zählen, die Sfirat ha'Omer. Haben wir am letzten Freitag drüber gesprochen, können Sie sich gerne anhören, jederzeit in unserem Podcast, bei uns im Netz unter bayern2.de. Schweden, Malmö. Am letzten Samstag geht dort der ESC über die Bühne, der Eurovision Song Contest, der größte Musikwettbewerb der Welt. Eden Golan, 20 Jahre jung und aus Israel, hat die Startnummer 6. Kaum erscheint sie auf der Bühne, Pfeifkonzert und Buhrufe. Nun ja, irgendwie komme ich bei diesen hasserfüllten Hamas-Sympathisanten und bei diesen wütenden Schreihälsen nicht mehr so ganz mit. Denn der Eurovision Song Contest feiert Jahr für Jahr die Vielfalt, die Diversität und die Toleranz. Und eben das lebt und erlebt man in Israel seit Jahrzehnten. In all den arabischen Nachbarstaaten und auch in den Palästinensergebieten dagegen geht diverses Leben nur unter Lebensgefahr. Und so frage nicht nur ich mich, was geht da vor in den Köpfen von denjenigen, die auf den einzigen jüdischen Staat namens Israel so wütend sind, die die einzige freie Demokratie im Nahen Osten so sehr hassen und die auch noch Free Gaza schreien. Ganz nebenbei, vor knapp 20 Jahren hat sich Israel aus Gaza komplett zurückgezogen. Gaza war also längst free. Dass dort das Terrorregime der Hamas regiert, liegt einzig und allein daran, dass die dort lebenden Palästinenser bei der letzten Wahl im Januar 2006 die Hamas mehrheitlich gewählt haben. Trotz aller internationaler Beobachter in Gaza, die tragischen Folgen von fast 20 Jahren ungehinderter Alleinherrschaft der Hamas erleben wir gerade. Das erklärte Ziel der Hamas ist es, den Staat Israel zu vernichten. Und nun eine jüdische Sicht der Dinge. Unser Shalom-Reporter Igal Avidan über Pop und Politik und über Israel beim Eurovision Song Contest.
Vor 6 Jahren, im Mai 2018, gewinnt Israel den Eurovisionswettbewerb mit Netta Barzilai und ihrem frauenbewegten und kämpferischen Song Toy. Die erste Freude über ihren Sieg ist damals überall groß. Denn Netta steht mit ihrem schrillen Auftreten wie das liberale, das queere und säkulare Israel. Konstantin Mack aus Würzburg hat die juden- und israelfeindlichen Vorurteile im Kontext des damaligen ESC erforscht. Und so weiß er, dass man damals dem Staat Israel eine Art Pinkwashing vorwirft, also die Vortäuschung einer tatsächlich so nicht vorhandenen Offenheit.
Letztendlich ist Israel das einzige Land in der Region, wo queere Menschen sicher leben können und nicht an Kränen aufgehängt werden. Das ist aber paradoxerweise das, was auch aus einem linken Milieu Israel zum Vorwurf gemacht wird, dass man angeblich nur deshalb so queerfreundlich sei, um die angeblichen Menschenrechtsverletzungen unsichtbar zu machen oder zu kaschieren. Das ist ein sehr perfider Vorwurf, weil er letztendlich auch wieder an klassische antisemitische Stereotype anknüpft, dass Jüdinnen und Juden insofern auch nicht ehrlich sind, sondern da im Geheimen einen Plan aushecken, weil sie damit was im Schilde führen.
Der Sieg beim ESC von Netta 2018 findet statt vor dem Hintergrund eskalierender Gewalt im Gazastreifen. Rund 30.000 Palästinenser ziehen damals an die Grenze. Manche von ihnen werfen Brandsätze nach Israel und schießen über den Grenzzaun. Dagegen wehrt sich die israelische Armee mit Tränengas, aber auch mit scharfer Munition. 16 Palästinenser werden getötet und Hunderte verletzt. In seiner akademischen Arbeit Politischer Pop zeigt Konstantin Mack, wie untrennbar der ESC und die Politik zusammengehören. Zum Beispiel anhand einer Karikatur in der Süddeutschen Zeitung. Damals zeichnet Dieter Hanitsch Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu mit wulstigen Lippen, großer Nase und riesigen Ohren. Seine Zeichnung erinnert an das Nazi-Hetzblatt Der Stürmer.
Und auf dieser Karikatur war eine Person zu sehen, die eine eindeutige Kombination aus Netanyahu und Netta, also der ESC-Sängerin aus Israel, dargestellt hat. Diese Person hatte eine Rakete in der Hand, die mit einem Davidstern gekennzeichnet war und hat dann eine Sprechblase noch mit dem Text nächstes Jahr in Jerusalem in den Mund gelegt bekommen. Und im Hintergrund hat man noch den Schriftzug vom Eurovision Song Contest gesehen, wo das V mit einem Davidstern auch wieder ausgetauscht war.
Netta als Handlangerin von Netanjahu und Musik in den Diensten des Krieges? Die Süddeutsche Zeitung entließ den Karikaturisten Dieter Hanitsch wegen unüberbrückbaren Differenzen darüber, was antisemitische Klischees in einer Karikatur sind. Der damalige türkische Premierminister Binali Yildirim bezeichnete Nettas Sieg 2018 als einen geplanten Coup, um zu einem religiösen Konflikt in Jerusalem aufzuhetzen. Beruhigt wurde diese Debatte, nachdem die European Broadcasting Union verkündete, dass nicht Jerusalem, sondern Tel Aviv die Eurovision im nächsten Jahr austragen werde. Dagegen wurde eine Petition zum Boykott Israels gestartet. In diesem Jahr lehnt die Europäische Rundfunkunion den israelischen Beitrag namens October Rain ab. Denn er beziehe sich zu eindeutig auf den Überfall der Hamas-Terroristen auf Israel im letzten Oktober und beinhalte politische Botschaften. Staatspräsident Yitzhak Herzog muss eingreifen, um Israels Ausschluss zu verhindern. Und so wird der Song umgeschrieben. Aus October Rain wird Hurricane. Und aus dem eindeutigen Aufruf »Bringe mich nach Hause« wird eine Geschichte, die auf dem ersten Blick von einer Frau erzählt, die versucht, eine schmerzliche Trennung zu überwinden.
Der ESC von jeher möchte betont unpolitisch sein, aber er ist natürlich inhärent politisch. Musik oder Popkultur immer einen politischen Bezug hat, weil die nie im luftleeren Raum entsteht. Insofern ist auch allen klar, dass auch der geänderte Text, dass der natürlich auf den 7. Oktober anspielt. Letztendlich ist es eine Scheindebatte, die da geführt wird. Es sind ein paar Wörter oder ein paar Absätze ausgetauscht worden, ja, aber wir alle wissen, dass jetzt halt der Hurricane letztendlich das Synonym für den 7. Oktober ist.
Die 20-jährige israelische Sängerin Eden Golan bekam die israelfeindliche Stimmung in der schwedischen Stadt Malmö zu spüren. Während der gemeinsamen Pressekonferenz mit anderen Interpreten bedeckte der niederländische Sänger aus Protest sein Gesicht und die griechische Künstlerin tat so, als ob sie schlafe. Die irische Sängerin räumte sogar ein, dass der Schriftzug auf ihrem Körper in altirischer Schrift Free Palestine bedeute. Im Finale des ESC am letzten Samstag werden die Kontrollen deutlich verschärft. Demonstrationen vor der Halle allerdings sind erlaubt und in der Halle stellen sich Zuschauer, als Israel an der Reihe ist, mit dem Rücken zur Bühne. Andere pfeifen oder buhen. Eden Golan ist jedoch gut vorbereitet. Bei ihren Proben hat das israelische Team Eden immer wieder ausgebuht und sie musste einfach weiter singen, als ob nichts geschehen sei. Konstantin Mack verfolgte ihren Auftritt live.
Ich fand ihn total stark. Also künstlerisch, musikalisch natürlich und vor dem Hintergrund, dass sie so dermaßen unter Druck stand, kann mir gar nicht vorstellen, was das psychisch mit einem macht, wenn man als Einzige tagelang quasi eingesperrt ist, dann in der Halle mit Buhrufen, mit Pfiffen konfrontiert ist und auch weiß, dass die anderen KünstlerInnen zum Teil ja gar nicht mit einem gesehen werden wollen, gar nicht auf gemeinsamen Fotos erscheinen wollen, aber dann trotzdem musikalisch da alles zu geben. Also das ist schon stark.
Während der Punktevergabe verhindern die Veranstalter eine Provokation von Seiten der Sprecherin der israelischen Jury.
Sie wollte ja auch die gelbe Schleife auf ihrem Kleid tragen. Es wurde ihr auch untersagt. Und letztendlich auch das sagt ja eigentlich nur, bringt die Geiseln endlich nach Hause. Also was daran jetzt verwerflich sein soll, das muss man mir erstmal erklären.
Denn diese gelbe Schleife wurde speziell als Erinnerung an die israelischen Geiseln in Gewalt der Hamas-Terroristen entworfen. Die meisten europäischen Fachjurys ignorieren den israelischen Beitrag, der dennoch auf Platz 5 kommt, dank der zahlreichen Stimmen beim Zuschauervoting. Aus 14 Staaten bekommt Israel die volle Punktzahl und springt deswegen sogar kurzzeitig an die Spitze.
Ich habe für Sie abgestimmt.
Beinahe hätte Konstantin Mack seine akademische Arbeit aktualisieren müssen. Aber schließlich kommt Israel mit Eden Golan, wie gesagt, auf einen achtbaren 5. Platz. Einen Lichtblick sieht Mack darin, dass so viele Zuschauer, selbst aus israelkritischen Staaten wie Irland, ihren Auftritt so sehr belohnt haben. Während ihres Rückflugs meldet sich sogar Israels Staatspräsident Yitzhak Herzog bei Eden Golan.
Du hast uns sehr viel Ehre gebracht und bist mutig und stolz gegen alle Israel-Feinde und verschiedene Antisemiten gestanden. Es war keine leichte nationale Aufgabe. Und dafür danke ich dir sehr.
Bayern 2. Shalom.
Morgen Vormittag lesen wir beim Schabbat-Gottesdienst unsere Weisung, unsere Tora weiter. Wir kommen langsam, aber sicher zum Ende des dritten Buches Mose, zum Ende vom Sefer Vayikra. Morgen lesen wir den Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 31. Er heißt Emor. Unser Wort zum Schabbat von und mit Rabbiner Joel Berger.
Unsere Feiertage sind für uns Juden etwas ganz Besonderes. Zum einen die einzigartige Stimmung und Atmosphäre, die wir so gerne als Jiddischkeit bezeichnen. Zum anderen die wohlige Wärme in unseren Gemeinden und der anregende Geist. An jedem jüdischen Feiertag gibt es eine Besonderheit, die ihn von unserem allwöchentlichen Feiertag, dem Schabbat, unterscheidet. Gott hat seinem Volk die Möglichkeit gegeben, die kalendarischen Daten der Feiertage selbst festzulegen. Im Altertum hat ausschließlich ein jüdischer religiöser Gerichtshof, ein Bedin, bestimmt, wann ein Monat beginnt und wann er endet. Somit hatte der Bedin die Kontrolle über den Zeitpunkt der Feiertage. Beim Schabbat ist das anders. Der beginnt, wenn am Freitag die Sonne untergeht. Punkt. In unserer Parascha zählt uns die Tora unsere Feiertage auf. Und sie beschreibt, wie wir sie zu begehen haben. Die Tora definiert unsere Feiertage, die Yamim Tovim, als von Gott festgesetzten Feiertage, die ihr heilige Zusammenkünfte nennen sollt. Die Tora macht aber auch deutlich, dass den Zeitpunkt der Festtage wir Menschen bestimmen müssen. Unsere nachbiblische Lehre der Talmud berichtet, dass vor etwa 2000 Jahren der jüdische Patriarch Rabban Gamliel den ersten Tag des Monats Tischri auf einen bestimmten Tag festgelegt hat. Und dann fordert ihn Rabbi Joshua heraus und bestimmt als Monatsersten, als Rosh Chodesh, einen ganz anderen Tag. Der Tischri ist der Monat, in dem wir unseren höchsten Feiertag begehen, unseren Versöhnungstag, den Yom Kippur. Die Notwendigkeit einer einheitlichen Regelung, wann der Monat Tischri beginnt und endet, war also wichtig. Rabban Gamliel bittet seinen Herausforderer Rabbi Joshua, ihn an den Tag zu besuchen, an dem seiner Ansicht nach der Yom Kippur hätte stattfinden sollen. Und dabei soll Rabbi Joshua seinen silbernen Stab und seinen Geldbeutel mitnehmen, was einer bösen Verletzung des Feiertagsgebotes gleichgekommen wäre. Wie eben angesprochen, der Allmächtige erklärt, dass wir Menschen es sind, die die Feiertage ausrufen. Und der Vers, in dem es heißt, die von Gott festgesetzten Feste, die ihr heilige Versammlungen nennen sollt, endet mit den Worten, dies sind meine, von mir festgesetzten Feiertage. Moment! Wie sollen wir die Aussage verstehen, meine festgesetzten Feiertage? Hat Gott uns nicht gerade gesagt, dass wir Menschen den Feiertag ausrufen sollen? Gott, der Allmächtige, hat unseren Weisen bei der Festlegung der Feiertage eine enorme Macht in die Hände gelegt. Sie konnten die genauen Daten von unserem Befreiungsfest Pesach oder von unserem Versöhnungstag Yom Kippur ändern, indem sie ganz einfach den Neumond und somit den Monatsanfang einen Tag früher oder einen Tag später verkündeten. Nichtsdestotrotz wollte der Herr den einen Sachverhalt nochmal bekräftigen. Egal wie mächtig die Gerichtshöfe sind, sie dürfen nie aus den Augen und aus dem Sinn verlieren, dass der Herr gesagt hat, die Feiertage gehören mir. Wenn Menschen zu viel Macht, Einfluss und Kontrolle bekommen, kann sie das leicht dazu verführen, einem heiligen Fest einen allzu irdischen Stempel aufzudrücken. Da kann Pesach schnell zum Fest der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten werden, ohne über die geistige Befreiung aus allen Ängsten, Zwängen und Unfreiheiten zu sprechen. Unser Laubhüttenfest, Sukkot, kann leicht zum Fest von Flucht, Heimatlosigkeit und Obdachlosigkeit werden, ohne auch daran zu denken, was Worte wie Heimat oder Zuhause eigentlich bedeuten. Und unser Gesetzgebungsfest, Shavuot, könnte man zum Fest der ethischen Werte machen, ohne über unsere geistige und gefühlsmäßige Verbindung mit der Offenbarung zu reden. Selbst wenn wir uns darin gefallen, die Feiertage auszurufen, Gott ist immer da, um uns daran zu erinnern, wenn auch auf sanfte Weise, es sind meine Feste, sie gehören mir.
Gleich sage ich Shasha, aber davor habe ich für Sie noch unsere Lichtzündzeiten, die Zmanim. Ich nenne wie gewohnt die Zmanim für alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Los geht's! Zur festlichen Begrüßung unseres wöchentlichen Ruhetages müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Salzburg bis um 20.24 Uhr, in Straubing, in Weiden sowie in Pilsen bis um 20.30 Uhr und in München bis um 20.31 Uhr. Regensburg 20.32 Uhr, Augsburg 20.34 Uhr, Amberg 20.35 Uhr, Nürnberg, Fürth, Bayreuth, Hof sowie Ulm 20.38 Uhr, Erlangen sowie Konstanz 20.39 Uhr, Bamberg 20.40 Uhr, Würzburg 20.43 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 20.50 Uhr. Das war unser Shalom für heute. Ein neues und frisches kommt am nächsten Freitag hier bei uns auf Bayern 2 um kurz nach 14:30. Der kommende Freitag für uns der 16. Jahr 5784. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zu einem neuen Shalom am kommenden Freitag, am 16. Jahr, eine gute Woche, einen Shavua Tov. Und ich, der Strossmann Michi, wünscht Gid Shabbes, Shabbat Shalom, Omer Borach, Shasha, am Israel Chai.